Lieber Martin, das ist der zweite Versuch, die Aufnahmen zu starten, diesmal nur audiografisch. Wir haben den ersten Themenkomplex. Zu deiner Vergangenheit habe ich ein bisschen was reingeschrieben. Du warst aktiv in der DDR-Opposition. Du kommst allerdings aus der Demokratiebewegung, aus der Umweltbewegung, aus der Kriegsdienstverweigererbewegung. Dieser Weg, der dich dorthin geführt hat. Zunächst mal, meine Frage ist, Martin, was hat dich bewogen, in der DDR-Opposition aktiv zu werden?
Meine ersten Erfahrungen in der Friedensbewegung waren meine Bausoldatenzeit. Der Bausoldatenzeit war ein legales Mittel des Wehrdienstes ohne Waffe, allerdings mit großen Nachteilen verbunden für das weitere Berufsleben. Und ich habe dort wichtige Leute kennengelernt, die mir den Weg zur Opposition geöffnet haben. Und damit auch zur Friedensbewegung, die vor allem von der evangelischen Kirche getragen wurde.
So, das erste Mal, deine ersten Aktivitäten waren ja noch weit vor 89, also 1989. Wie waren denn deine Berührungen, ausgenommen der Bausoldaten? Was hast du gemacht? Bist du vielleicht schon aufgefallen?
Ja, das erste Mal, dass ich öffentlich aufgefallen war, zumindest für viele Leute aufgefallen, das war der 1. Mai 1975. Da habe ich ein Plakat bei der offiziellen Mai-Demonstration getragen. Auf dem Plakat stand für die Verwirklichung der Menschenrechte. Und da bin ich auch unbeschadet im Demonstrationszug mitgelaufen, habe das Plakat hochgehalten, wurde auch von Weitem gesehen. Allerdings haben es auch nicht viele bemerkt, weil man sich ja die Plakate gar nicht angeguckt hat. Das waren ja immer offizielle Staatslosungen. Wenn mal eine nicht offizielle Losung zu sehen war, ist es nur wenigen Menschen aufgefallen. Aber der Staatssicherheit ist es aufgefallen, sie haben mich fotografiert. Und dann von da an war ich unter verstärkter Beobachtung.
Wie muss man sich das vorstellen, die verstärkte Beobachtung?
Das ging vor allem durch Spitzel, also durch Freunde, die auch heimlich an die Stasi berichtet haben, als inoffizielle Mitarbeiter. Manchmal ging es auch über Wanzen, also versteckte Telefone, war aber damals noch nicht bei mir der Fall. Oder man hat mich auf offener Straße beschattet, das gab es auch schon mal. Das ist allerdings für mich nicht weiter schlimm gewesen. Schlimm sind ja nur dann wirkliche Verhaftungen, die sogenannten Zuführungen. Und beim zweiten Mal, das war dann der 1. Mai 1976, bin ich tatsächlich auch verhaftet worden. Man nannte es eine Zuführung, weil es weniger als 24 Stunden waren. Und damit wurde ich befragt, was ich denn mit dem Plakat wollte. Auf diesem Plakat 1976 stand Abrüstung, umrahmt von Symbolen der Friedensbewegung.
Und jetzt machen wir mal einen großen Sprung von 1976 zu der Vorwendezeit 1988, 1989. Stichwort Kommunalwahl der DDR in Berlin, wo ihr ja als organisierte Opposition etwas gemacht hat, das später auch in die Geschichte einging, aber eigentlich gar nicht so publik ist. Ihr habt nämlich den Staatsapparat dort, wo er sich nicht wehren konnte, getriggert. Was ist passiert?
Ja, anfangs, ungefähr ein halbes Jahr vor diesen Kommunalwahlen, stand die Frage, ob wir nicht auch selbst als Opposition antreten sollte. Das Recht der freien Wahl ausnutzen, stellt sich aber heraus, dass das so viele Schwierigkeiten bringt, dass es zwecklos ist, in diese Wahlkommission zu gelangen. Und es haben sich dann findische Leute gefunden, die sagten, wir müssen die Wahl genau beobachten. Die sind doch bestimmt gefälscht. Es kann doch nicht sein, dass 99% den Kandidaten zustimmen. Und da haben wir uns in einem Stadtbezirk in Berlin, das war der Stadtbezirk Weißensee, auf die verschiedenen Wahllokale aufgeteilt. Jedem Wahllokal zwei Beobachter, die haben an der offiziellen öffentlichen Auszählung teilgenommen. Wir haben uns die Anzahl der Stimmen, ja, nein und ungültig, notiert. Und dann am Anschluss wurden alle Wahllokale zusammengezählt. Wir konnten fast alle abdecken und haben ja festgestellt, dass viel mehr Nein-Stimmen zusammenkamen, als offiziell am nächsten Tag in der Zeitung stand. Und ich habe darauf persönlich eine Anzeige wegen Wahlbetrug gestellt. Ich habe an den Staatsanwalt direkt geschrieben, Anzeige wegen Wahlbetrug. Es gab einen Paragrafen im DDR-Strafgesetzbuch 211, auf den habe ich mich bezogen und die Anzeige dann entsprechend formuliert mit den Beobachtungen. Ich bin dann zur Staatsanwaltschaft reinbestellt worden und die Staatsanwältin sagte mir im Vier-Augen-Gespräch, Ihre Anzeige wurde hier entgegengenommen, sie ist aber gegenstandslos, denn diese Wahl wurde von drei verschiedenen Kommissionen geprüft. Sie kann also gar nicht gefälscht sein. Und damit durfte ich wieder gehen. Damit habe ich das Haus der Staatsanwaltschaft verlassen, aber der Erfolg war als freier Mann. Man hat mich nicht gleich dort behalten und hat keine Handschellen geklickt, sondern ich war frei und habe dadurch gemerkt, der Staat ist mittlerweile so geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage ist, alle seine Kritiker zu verhaften.
Okay, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt kam es ja 1989 dann zu den Protestmärschen. Es ist ja gar nicht so bekannt, dass die gar nicht in Leipzig begonnen haben, sondern unter anderem in der Region Plauen, die ersten großen Proteste gegen den Staat. Das übergeordnete Thema war ja nicht unbedingt der Systemsturz.
Damals noch nicht. Am 7. Oktober haben in Plauen unheimlich viele Leute demonstriert. Bezogen auf die Einwohnerzahl in Plauen waren es mehr als in Leipzig zwei Tage später. Das will ich immer hervorheben, dass diese Kleinstadt Plauen da so Furore gemacht hat. Es wurde Demokratie gefordert, freie Wahlen wurden auch gefordert. Eine Öffnung der Grenze wurde nicht gefordert, kann ich mich nicht entsinnen. Aber Offenheit im Bildungssystem, also eine freie Schulbildung zum Beispiel, die Gängelei, die wurde abgelehnt.
Ja, also man musste ja, um studieren zu dürfen, bestimmte Kriterien erfüllen, man musste systemtreu sein, im Regelfall systemtreu, manchmal ist einer durchgerutscht durfte trotzdem promovieren, wie Martin zum Beispiel. Ja. Aber man musste systemadäquat sein und das war natürlich für viele ein Dorn im Auge.
Ja.
Diese Demonstrationen, das fand ja in vielen, vielen größeren Städten dran, führten dann schlussendlich zu den runden Tischen. Was kann man sich darunter vorstellen, so als Außenstehender?
In den runden Tischen traf dann die etablierte Politik mit der inoffiziellen Politik, also mit der Opposition zusammen. Sowohl auf Kreisebene, auf Bezirksebene, also auf regionaler Ebene, als auch zentral in Berlin. Ich selbst habe nicht ständig an diesen runden Tischen teilgenommen. Sie waren paritätisch zusammengesetzt, also so viele Mitglieder aus SED und weiteren Blockparteien, CDU, LDPD gab es, wie auch Mitglieder aus oppositionellen Bewegungen, sodass immer eine gewisse Parität geherrscht hat. Und das Hauptziel war, die Wahlen vorzubereiten. Es war keine Regierung, die Beschlüsse fassen konnte über eine neue Wirtschaftsordnung beispielsweise. Man wäre sich ja auch nicht einig geworden. Und die runden Tische sind nicht aus Wahlen hervorgegangen, sondern aus Delegierungen.
Ja, warum hat das System, das DDR, das autokratische System der DDR, dem überhaupt zugestimmt? Gab es da irgendwas?
Ja, sie waren so weit in die Enge getrieben, dass sie dachten, um den Schein der Demokratie zu wahren, setzen wir uns mit der Opposition zusammen, wir können sie nicht so weit unterdrücken und sie mundtot machen. Die Zeiten waren vorbei. Die Forderungen auf der Straße waren ja unter anderem Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, also alle demokratischen Grundrechte. Und man war gezwungen, zum Beispiel diese illegalen Zeitungen jetzt zu legalisieren, zuzulassen. Also hat man sich schrittweise Menschenrechte erkämpft. Und deswegen war man auch mehr oder weniger gezwungen, sich auf demokratische Wahlen einzulassen. Und die runden Tische waren die Vorbereitung dafür.
Ja, jetzt kam es zur Wende. Die Wende, eine Frage, erlauben wir bitte noch. Hat aus deiner Sicht die Wende das Ziel erreicht, War die Veränderung so, wie du es dir vorgestellt hast, oder sagst du, wir könnten da noch ein bisschen oder das eine oder andere könnte noch nachgearbeitet werden, war vielleicht nicht ganz so glücklich?
Meine ursprünglichen und auch wichtigsten Ziele, nämlich die Realisierung der Menschenrechte, wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Parteienvielfalt und das Recht auf freie Wahlen, die waren im Wesentlichen alle garantiert durch die Revolution. Schwierig wurde es mit der wirtschaftlichen Umgestaltung. Die Meinung der Bevölkerung konzentrierte sich nicht so sehr auf die Menschenrechte, sondern auf Wohlstand. Das Recht auf Wohlstand, sage ich mal, vielleicht auch die Reisefreiheit ist ja auch ein Menschenrecht, hing damit zusammen, man wollte in den Westen, man wollte von der starken Währung des Westens partizipieren und hat sich dadurch auf einen Umtauschkurs Westmark zu Ostmark 1:1 eingelassen, was für mich ein verheerender Fehler war, denn dadurch waren die Unternehmen im Osten nicht mehr in der Lage, die Löhne zu zahlen. Und darin sehe ich also einen wirtschaftlichen Niedergang, also es war nicht die einzige Ursache. Und das Ziel war aber, abgesehen von den Menschenrechten, damit also verfehlt. Denn die Mehrheit auf der Straße wollte auch in einem relativ bescheidenen Wohlstand zumindest leben. Sie wollten nicht arbeitslos werden.
Okay. Das kam ja dann, diese große Nachwendezeit mit diesen großen Brüchen in der Karriere der Menschen. Da lass uns bitte auf ein anderes drauf gehen. Lieber Martin, ich danke dir ganz lieb, dass du dich nochmal bereit erklärt hast, nachdem unsere erste Aufnahme nicht funktioniert hat. Ich wünsche dir alles Gute und bleib uns erhalten.
Vielen Dank, lieber Carsten.